Ich meine Friedrich von Borries, der vorhin schon sitzt, Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, und sein Team, das heute vertreten ist, und Sie waren ja auch schon im Gespräch mit dabei und aktiv, Friederike Wegener und Annalena Renzel, die mit uns also über dieses Thema Wirksamkeit reflektieren wollen. Ich begrüße Sie ganz herzlich nochmal offiziell in unserem Kreis. Herr Friedrich von Borries ist Mitglied der Jungen Akademie an der Berliner Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie für Naturforschung Leopoldiana. 2008 war er Generalkommissar für den deutschen Beitrag auf der Architekturbiennale Venedig. In Berlin leitet er das Projektbüro Friedrich von Borries. Ich habe erfahren, dass das nach wie vor auch existiert und die Sachen parallel sozusagen laufen. Prinzip ist eine interdisziplinäre, teamorientierte Arbeit in aktuellen Fragen der Gestaltung und gesellschaftlichen Entwicklung. Und man kann auch über frühere Arbeiten sich auf der Webseite www.raumtakt.de darüber informieren. Ihre Selbstdarstellung auf der neuen Webseite friedrichvonborries.de möchte ich kurz zitieren. Als Wissenschaftler versuchen wir, die Welt zu verstehen. Als Gestalter versuchen wir, diese Welt zu verändern. Deshalb setzen wir uns forschen und entwerfen mit den politischen Fragen auseinander, die unsere Gegenwart bestimmen. Wachsende globale Ungleichheit, Umweltzerstörungen, Klimawandel, Überwachungstechnologien und Sicherheitspolitik. Forschen, Entwerfen von urbanem Design, aber auch kuratieren und diskutieren und publizieren gehören zu ihren selbsternannten Aufgaben. Man kann das unter anderem verfolgen anhand dieses komplexen, aktuellen Ausstellungs-, Symposiums- und Buchprojekts Klimakapseln, Überlebensbedingungen in der Katastrophe. Das, ich weiß nicht, ob Sie daraus was vorstellen wollen, also ich habe mir das nochmal angeguckt, mit einem Unbehagen und das hat mich vieles zum Nachdenken gebracht und hat mich auch zwiespältig bezogen auf vieles, was dort angesprochen wurde, werden lassen. Und es konnte ja sein, dass solche Aspekte des Zwiespalts, Unbehagens und Nachdenkens eine ganz wichtige Rolle bei Ihrer Diskussion über Wirksamkeit spielt, die Sie uns jetzt eröffnen.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte und auch vielen Dank für die Einladung. Als mich die Einladung, ich glaube, Anfang des Jahres erreichte, habe ich gesagt, super, das passt perfekt. Ich hatte gerade die Zusage von der DFG für ein Forschungsvorhaben über 5 Jahre mit 4 Mitarbeitern. Habe gedacht, klar, kam gerade die Zusage, dann habe ich die im März zusammen und dann sind wir im September, können wir schon mal erste Ergebnisse präsentieren. Habe dann doch festgestellt, dass es ein bisschen länger dauert und ich hatte mein Team, von dem jetzt hier 2 auch mit hier sind, erst im September beisammen am Arbeitsplatz, sodass wir jetzt noch nicht erste Ergebnisse präsentieren können, aber Ihnen unsere Fragestellungen und unsere Suchbewegungen vorstellen wollen und das sozusagen auch ein bisschen für uns nutzen wollen, Ihre Kompetenz als Feedback zu dem, womit wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen wollen. Mein Hintergrund wurde eben schon angedeutet. Ich bin Architekt und Stadtplaner, kein Wissenschaftler wie manche von Ihnen, kein Künstler wie manche von Ihnen und habe deshalb einen anderen Bezug zu dem Thema urbane Interventionen, als man vielleicht als Künstler oder als Wissenschaftler erwartet. Architekten haben ja normalerweise die Auffassung, dass man die Umwelt, in der wir leben, durch bauliche Maßnahmen gestaltet und irgendwann hat Ihnen in den letzten Jahren auch geschimmert, dass man auch mit nicht baulichen Eingriffen sich dieser Umwelt annehmen kann. Deshalb gibt es inzwischen auch diesen Begriff der Intervention in Architektur und Stadtplanung. Aber natürlich vor einem gewissen effizienzgeprägten Hintergrund, dass man sich überlegt, jetzt gehe ich mal hier aus dem Bild, sonst werde ich geblendet, was man damit erreichen kann. Deshalb war eine Fragestellung, die für uns in dem Forschungsprojekt, zumindest in der Beantragung ganz wichtig war, diese Frage nach der Wirksamkeit. Und Wirksamkeit und Effektivität fielen ja auch heute schon in den Panels, die ich gehört habe, als Begriffe. Als wir dann unser Team zusammengestellt hatten und auch sozusagen in dieser Zeit zwischen Antragstellung und Beginn der Arbeit, ist aber auch nochmal deutlich geworden, dass es ja sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten von Interventionen gibt und die Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit, was eigentlich eine Intervention ist, ist auch eines der wesentlichen Augenmerke, die wir jetzt in dieser ersten Phase richten wollen. Wir haben heute künstlerische Interventionen aus verschiedenen Bereichen gesehen, aber in gewisser Weise sind ja auch die Videokameras, gegen die sich künstlerische Interventionen richten, selber auch eine Intervention in den urbanen Raum. Das heißt, es stellt sich auch die Frage, mit welcher Absicht werden eigentlich Interventionen unternommen? Und wenn wir uns ein bisschen aus diesem Kontext Kunst, Theater weiter entfernen, dann finden wir den Begriff der Intervention auch in der Pädagogik, wir finden ihn in der Medizin und wir finden ihn auch dezidiert übrigens als urbane Intervention natürlich auch im Militär. Wir stellen uns in unserem Projekt deshalb die Frage, gibt es zwischen diesen Begrifflichkeiten eigentlich bestimmte Überlagerungen? Wie kommt es zu dieser Migration der Begriffe? Erklärt es vielleicht an manchen Stellen auch nochmal etwas, was wir noch nicht erwartet haben, wenn wir uns mit diesen anderen Formen von Intervention auseinandersetzen? Dann interessieren uns natürlich die Absichten. Denn die Frage ist ja auch, wer macht aus welcher Absicht eine Intervention? Künstler, um die Welt zu verbessern? Warum werden die beauftragt? Wieso wird Rimini Protokoll beauftragt, im Rahmen von der Kulturhauptstadt in Essen dort Interventionen durchzuführen? Warum soll Raumlabor eine Intervention an dieser U-Bahn-Station vornehmen? Das sind sozusagen wieder ganz andere Interessen, wo plötzlich Stadtmarketing ins Spiel kommt oder auch strategische Stadtplanung. In Hamburg wird das ja auch intensiv diskutiert unter diesem Begriff der sozusagen Instrumentalisierung von Kunst für Stadtentwicklung. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Und dann, neben sozusagen dieser begrifflichen Arbeit oder Infragestellung dessen, was Intervention ist, gibt es noch einen weiteren Aspekt, der uns sehr interessiert, wenn wir über Wirksamkeit nachdenken, nämlich ob wir vielleicht bei dieser ganzen Diskussion und Interventionen nicht einem riesigen Mythos aufsitzen. Seit, können wir uns jetzt in den unterschiedlichen Disziplinen streiten, 20 bis 50 Jahren gibt es diesen Begriff der Intervention, verbunden mit diesem großen Versprechen, dass wir damit etwas verändern würden. Auch das haben wir ja vorhin gehört, vom neuen Blick, von der neuen Raumwahrnehmung etc. pp. Und wirkt es, verändert es wirklich etwas? Kommen wir sozusagen von der Intervention tatsächlich zur Transformation oder agieren wir sozusagen in einem disziplinär geschaffenen Selbstverständnis, was sich zwar in der Disziplin selbst immer bestätigt, aber in der Wirklichkeit überhaupt keine Wirksamkeit entfaltet? Das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und weil ich als Architekt und Stadtplaner aus dem Diskurs natürlich des urbanen Raumes komme, machen wir das anhand von verschiedenen Räumen und Orten in den nächsten Jahren. Ein Raum ist natürlich Hamburg, nicht nur weil ich da jetzt die Professur habe, sondern weil Hamburg sich als wachsende Stadt versteht. Und wir haben dieser Stadt, diesem Selbstverständnis der wachsenden Stadt, noch drei andere Städte sozusagen anheimgestellt. Das Gegenstück zu Hamburg im deutschen Raum ist dann Leipzig und Halle, die schrumpfende Stadt. Auch dort wird kräftig interveniert auf verschiedensten Ebenen. Berlin natürlich als sozusagen die Kunsthochburg von Deutschland oder als ja, sich selbst als solche verstehende Kunsthochburg, in der auch in verschiedenen Formen künstlerisch interveniert wird, aber natürlich auch sozialpolitisch. Und Belgrad als Stadtbeispiel, wo nicht nur künstlerisch, sondern auch militärisch massiv interveniert wurde und wo interessanterweise die verschiedenen Formen von kulturellem und künstlerischen interventionistischen Praktiken politisch anders kodiert sind als bei uns. Ich glaube, wir haben jetzt hier wahrscheinlich in diesem Raum alle die Übereinkunft, künstlerische Interventionen sind kritisch, sind links und sind irgendwie deshalb auch gut. Belgrad ist ein Raum, wo es massive interventionistische Praktiken auch mit sozusagen künstlerischen Formen aus der rechten Szene, aus der nationalistischen Szene gibt. Und das ist deshalb für uns auch ein sehr spannendes Beispiel zum Querlesen dieses Selbstverständnisses, was Interventionen und urbane Interventionen heute eigentlich sind. In der Untersuchung werden natürlich auch andere Städte nochmal hinzukommen. die wir dann aber nicht so intensiv untersuchen können. Aber dazu wird jetzt an ein paar Beispielen die Annalena Wenzel nochmal aufzeigen, wie wir in die einzelnen Städte reingucken, was da unser Ansatz ist.
Danke. Ich wollte noch ganz kurz, bevor ich anfange zu sprechen, noch die zwei weiteren Mitglieder unseres Forschungsprojektes nennen auf jeden Fall, die heute leider nicht dabei sein können, Daniel Kerber und Christian Hiller, die gemeinsam mit uns beiden im Büro in Berlin sitzen und auch diese Präsentation mit vorbereitet haben. Also die sollen nicht zurückfallen. Obwohl Friedrich jetzt diese vier Städte in der Mitte so stark gemacht hat, möchte ich doch beginnen mit einer Stadt, die eher in der Peripherie angesiedelt war, nämlich Paris. Also wir haben dann festgestellt, dass Paris doch eine Stadt ist, die immer wieder in den Diskussionen aufgetaucht ist, aus unterschiedlichen Gründen. Also wir haben eben, und das möchte ich auch nochmal betonen, wenn wir jetzt diese Präsentation machen, das ist erstmal sozusagen ein Laborbericht. Wir bringen auch ganz viele Fragen natürlich mit, haben ganz viele Fragen entwickelt und in diesen ersten zwei Monaten erstmal gesammelt, was wir überhaupt unter Intervention verstehen und was wir irgendwie auch, was uns zu diesem Begriff einfällt. Und da ist zum Beispiel zu Paris eine ganze Menge zusammengekommen. Unter anderem finde ich ganz interessant, dass es für mich zwei Stränge gibt eigentlich von Interventionen, nämlich einerseits sehr stark stadtpolitische Interventionen, wie die Weltausstellung beispielsweise, die ja mit der Bau der Metro oder mit dem Bau dem Eiffelturm sehr stark auch im Stadtbild interveniert hat, aber auch ganz am Ende der Leiste, also wir haben so eine Zeitleiste aufgestellt, die natürlich fragmentarisch ist und nicht nur so stückweise gefüllt wurde bis jetzt mit François Mitterrand und diesen sehr massiv repräsentativen Projekten natürlich vielleicht anknüpft an die Weltausstellungsprojekte, die eben ab 1855 in Paris stattgefunden haben. Jetzt habe ich schon so einen Strang benannt. Es gibt noch weitere Stränge, die gerade in Paris auftauchen. Und das finde ich ganz spannend, weil wir gestern eben auch schon einige Vorträge gehört haben, in denen einige Dinge wie die Barrikade schon vorgestellt wurden, aber auch natürlich die situationistische Internationale als eigentlich eher dieser zweite Strang, nämlich ein sehr aktivistischer Umgang auch mit dem öffentlichen Raum und eine Intervention in den Stadtraum, wie man ihn an diesen Beispielen, finde ich, festmachen kann. Oder auch eine andere Nutzung der Stadt natürlich, der aber im Fall der Barrikade natürlich auch sehr auf Protest und auch mit so einer Verhinderung des Durchgangs also sehr massiv stattgefunden hat, während es bei den Situationisten, wie wir gestern ja gehört haben, eben auch oftmals auf so einer Wahrnehmungsebene darum ging, die Stadt anders zu erkunden und mit dem Begehren beispielsweise auch zu kartieren. Und dann in dem Anschluss daran beispielsweise die Mai-Unruhen, ich gehe da jetzt gar nicht explizit drauf ein, ich möchte eben nur aufzeigen, wie wir so versuchen, auch Verbindungslinien eben herzustellen und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Was hier vielleicht auf der Folie noch ganz interessant ist, dass es eben nicht nur den aktivistischen oder auch den politischen Raum gibt, sondern eben auch den diskursiven Raum. Darüber haben wir heute auch schon was gehört, dass es nämlich auch um die Intervention in den diskursiven Raum geht, die für uns interessant sein könnten. Und da tauchen jetzt in diesem Fall Walter Benjamin mit dem Passagenwerk auf, der natürlich auch wiederum eine ganz schöne Verknüpfung ist, weil er auf ganz spezifische, auf die Passage als einen spezifischen öffentlichen Raum in Bezug nimmt, ganz passend ist, um untersucht zu werden, genauso wie Deleuze Guattari als zwei Theoretiker genannt sind, die mit Foucault natürlich und mit dem ganzen Kreis an Poststrukturalisten und Strukturalisten eben auch sich stark mit beispielsweise der Antipsychiatriebewegung auseinandergesetzt haben oder dem Antigefängnisbewegung, die eben sehr verknüpft war mit auch politischen Aktionen und Verknüpfungen. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, worauf ich hinaus wollte, dass es eben verschiedene Aspekte gibt, die wir hier zusammengesammelt haben und verschiedene Formen auch der Intervention. Und es geht, auch, wie gesagt, erstmal nur darum, das zu sammeln und noch nicht endgültig zu definieren, sondern eben auch die Fragen zu sammeln, die auftauchen in diesem Zusammenhang. Ich mache gleich weiter mit Hamburg. Da gibt es im Anschluss auch gleich noch ein paar Bilder, die das hoffentlich ein bisschen anschaulicher machen. in Bezug auf Hamburg haben wir, oder es fand ich spannend, dass es eben auch wiederum so zwei Stränge gibt, nämlich einerseits stark auch politisch geprägte oder kulturpolitisch Interventionen in die Stadt, und zwar fängt es eben nicht wie sonst, also fängt halt für uns eben schon 1953 an mit einer Ausstellung Platz im Freien, die an der Alster stattgefunden hat, eine Skulpturausstellung, die für uns eigentlich der Vorläufer ist von dem, was dann mit 1981 immer sehr prominent auch vorgetragen wird als das Kunst im öffentlichen Raumprogramm der Stadt Hamburg, die oder das eigentlich reagierte oder das dritte war, was umgesetzt wurde nach Berlin und Bremen, die Vorläufer waren, aber was dazu führte, dass Hamburg eben über ein sehr großes oder das größte Budget, glaube ich, verfügte, um eben Kunst im öffentlichen Raumprogramm oder Projekte umzusetzen, und das wurde eben auch sehr massiv betrieben mit ziemlich umfangreichen Ausstellungen und Programm, also Ausstellungen würde ich jetzt mal sagen, und Projekten, die, das war eben das Besondere daran, sehr, also schon mal weggehen von diesem Kunst am Bau sowieso, aber auch Kunst im öffentlichen Raum hin zu so einem sehr Projekt- und also projektorientierten Arbeitsweise und zu so einem kontextuellen, kontextbezogenen Umgang und Auseinandersetzung mit der Stadt. Dass es auch da schon Schwierigkeiten gegeben hat, oder dass sozusagen dieses Auftreten der Stadt oder der Kulturpolitik als eine sehr liberale und offene Kritik aufgreifende Strategie nicht immer aufgegangen ist. Es ist zum Beispiel, kann man an diesem Joseph Beuys Projekt ablesen, der 1983 ein Projekt machen wollte, auch auf Einladung hin, das sich nennt Gesamtkunstwerk Freie und Hansestadt Hamburg, das dann letztendlich aber gescheitert ist, weil Klaus von Donani damals tatsächlich gesagt hat, so können wir das nicht umsetzen. Also da kommt dann doch wieder die politische Intervention und Stopp zum Projekt, was eben sehr kritisch auch interveniert hätte in den Stadtraum. Um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, genau, einerseits diese politischen Interventionen würde ich jetzt enden wollen mit der IBA Hamburg, ganz aktuell seit 2007, ein Projekt, was eben auch sehr kontrovers diskutiert wird, weil es genau an dieser Schnittstelle zwischen einerseits Stadtentwicklung, Sprung über die Elbe, Hamburg als wachsende Stadt, also da nochmal diese ganzen Direktiven aufgreift und gleichzeitig aber eben versucht, auch lokal anzusetzen, in der Form der Bürgerbeteiligung versucht, eben auch vielleicht ja, doch vor Ort zu intervenieren und auch diese Fragestellungen aufzugreifen und zu problematisieren, die wir zum Teil eben auch schon bei der Eichbaumoper jetzt heute Morgen gehört haben. Also da kulminiert einiges an Diskursen, gerade auch was die Vereinnahmung der künstlerischen Praxen betrifft. Das ist für mich irgendwie nochmal ganz schön, weil es eben diese Diskrepanz immer aufmacht, der zwei Seiten, also einerseits dieser politischen Intervention und gleichzeitig aber diesen verschiedenen Initiativen wie Hafenstraße, wie Park Fiction und auch dem Gängeviertel, die in Hamburg ganz stark eben immer wieder dieses Recht auf Stadt auch gerade aktuell postulieren und auch stark machen. Und ich zeige jetzt noch ein paar Bilder, um das ein bisschen abzurunden. Ich glaube, Park Fiction kennen die meisten von Ihnen. Das ist jetzt eine Übersicht, in der das ganze Areal gezeichnet wird, auch mit der Kirche. Und in diesem Fall wirklich ganz schön diese Grünfläche nochmal stark macht. Das war ja ein Projekt, was eigentlich über 10 Jahre von 1995 an dann sehr langwierig umgesetzt wurde und eben auch von so einer stadtteilpolitischen Initiative ausging und eben sehr prozesshaft auch angelegt war, indem eben auch da wiederum die Wunschproduktion ein ganz wichtiger Aspekt war, um eben auch die Leute vor Ort, die Anwohner vor Ort in diesen Prozess einzuholen und mitzunehmen. Da sieht man jetzt sozusagen das, was daraus geworden ist. Vielleicht ganz kurz noch dazu, das sieht jetzt sehr hübsch aus. Es gab sehr viele Konflikte auch, aber mit dem mit der Lokalpolitik und es gab Restriktiven und letztendlich ist das zum Beispiel ein Problem oder für mich ein Problem oder schade eigentlich bei diesem Projekt, dass das, was sozusagen am Prozess stattgefunden hat, mittlerweile also nicht sichtbar wird. Das heißt, man hat so einen grünen Hügel mit ein paar hübschen Palmen, aber der ganze Auseinandersetzungsprozess und auch Aneignungsprozess, der stattgefunden hat, der wird jetzt so nicht sichtbar, was auf jeden Fall kritisierbar ist, finde ich, an diesem Projekt. Ein Bild vom Gängeviertel, Kommen die Gänge, war die große Initiative, die sie gestartet haben, als sie 2009 das Haus oder die Häuser, das ganze Areal besetzt haben und letztendlich, oder was dann letztendlich dazu geführt haben, dass der dänische oder holländische Investor, der diese Gebäude übernehmen wollte, sich zurückgezogen hat und jetzt das Gängeviertel oder die Initiative der Stadt einen Nutzungsplan vorgelegt hat, der eben vorsieht, dass sie hier dort bleiben können und dieses Areal mit so einer Mischnutzung eigentlich belegen können, weiter nutzen können. Das ist einfach nur nochmal ein Bild, was die Vielfalt auch der Initiativen und Projekte anschaulichen soll, die im Gängeviertel stattfinden. Ein Foto der IBA, ich fand das ganz schön, weil es eben nochmal auch dieses Repräsentative dieses ganzen Projektes versinnbildlicht. Es ist der IBA-Dock, der in Wilhelmsburg auf der südlichen Elbinsel stationiert ist und eben für diese Außenwahrnehmung oftmals eben benutzt wird. Und parallel dazu eine Publikation, die auch nochmal diese Ambivalenz, die ich vorhin genannt hatte, nochmal ganz deutlich benennt, nämlich mit diesem Titel Das Betreiben eines vegetarischen Restaurants mit einer Horde Kannibalen, wo eben auch diese kritischen Diskurse auch nochmal aufgenommen werden. Man könnte jetzt fragen, ob sie dadurch auch abgeschwächt werden, aber wo sie auf jeden Fall sichtbar werden. So viel dazu. Ein Projekt, auf das ich eben gerade nicht eingegangen bin, aber was auch nochmal dieses ganze, also eigentlich ähnlich wie die IBA eigentlich dieses Problem beinhaltet, dass es nämlich so ein Stadtaufwertungsprozess eben auch mitträgt, ist das Festival Subvision, Kunstfestival Off nannte sich das, das hat auch letztes Jahr stattgefunden, im vorderen, also in der Hafen City, auf einem damals noch brachliegenden Gelände, ist für den Dauer eines Monats, glaube ich, initiiert von verschiedenen offiziellen Kulturinstitutionen in Hamburg eben dieses Festival durchgeführt worden, wo man sich nicht, also auch genau wieder diese gleichen Fragen stellen kann, inwieweit ist es nicht nur eine kulturelle Aufmöbelung dieses ganzen Hafen-City-Areals und auch gerade durch das Aufgreifen dieser Architektur, die dort im Hafen eben benutzt wird. Also ich kann es jetzt nur so anreißen, aber hoffentlich ist klar geworden, dass es eben auch um verschiedene Diskursfelder geht und Fragen, die wir gerade versuchen, so uns anzueignen und daran weiterzuarbeiten auch. Und jetzt würde ich gerne an Rieke weitergeben, die sozusagen diese Chronologien, die ich jetzt vorgestellt habe, anhand zweier Beispiele, anhand zweier Städte, nochmal anders oder weiter denkt.
Ja, hallo. Hallo. Wir haben hier vier Bögen. Wir haben versucht, die als Bögen zu spannen. Das sind diese chronologischen Zeitleisten, die wir gerade einmal längs gesehen haben. Und vorne die Städte, und wir versuchen sozusagen hier euch anschaulich zu machen, wie der sozusagen zwischen.
Die Mikros sind so nah beieinander. Also entweder das eine oder das andere.
Das ist das. Das. Hallo. Zwischen Stadt, Zeit und bestimmten Punkten Verknüpfungen herzustellen und das eben auch vielleicht städteübergreifend. Also, wo gibt es Ballungsräume, wo passiert was besonders häufig oder. Wie kann man Dinge auch vergleichen? Also wir versuchen sozusagen eine Methode zu erarbeiten. Das ist ziemlich schwierig, ich würde das auch gerne nochmal betonen. Also wir sind zu viert aus verschiedenen Disziplinen. Wir sind jetzt 8 Wochen dabei. Und ich würde jetzt versuchen, anhand eines Beispiels im übergeordneten Sinne vielleicht an der Form von Hausbesetzung oder Künstlerbesetzung irgendwie so ein Feld mal aufzumachen und Fragen zu formulieren, an denen wir uns da gerade abarbeiten. Hier seht ihr einige Kunst oder auch Kunsthäuser oder Kunstkolonien sowie besetzte Häuser in verschiedenen Städten. Der ein oder andere Name kommt euch vielleicht auch bekannt vor. Und wir haben versucht, Verbindungslinien auch zwischen den einzelnen Projekten herzustellen und zu gucken, was hält die zusammen oder auch nicht oder welche Prozesse laufen parallel. Bevor ich da weiter drauf eingehe, würde ich gerne einige Projekte vorstellen. Das mache ich auch gleich mal mit Bildern. Das ist in Berlin, das ist das Bethanien. Künstlerhaus Bethanien nennt es sich. Ist sehr bekannt, weil Anfang der 70er Jahre nebenan, also auf diesem Komplex dieses ehemaligen Krankenhauses, das sogenannte Rauchhaus, was von Rio Reiser auch besungen wurde, besetzt wurde. Zwei Jahre später hat sich der Senat dafür eingesetzt, in diesem leerstehenden einen Teil das Künstlerhaus Bethanien einzurichten, eine Kunst- und Kulturstätte. Das Interessante an diesem Projekt ist, dass 2005 geräumte Besetzer aus der Yorkstraße in Berlin den Seitenflügel wiederum dieses Kunsthauses Bethaniens besetzt haben. Also was ich versuche auch, ist dieses Spannungsfeld, was hier auf diesen Plakaten auch so schön groß gedruckt ist, Kunst, Politik und Ökonomie ein bisschen zu umreißen. Also wir haben auf der einen Seite das Künstlerhaus hier jetzt den besetzten politischen Teil. Bis heute arbeiten die nicht so wirklich gut zusammen. Diese laufen eigentlich ziemlich parallel. Da geht auch Kunst nicht unbedingt mit Politik zusammen, sondern die arbeiten beide in ihren Seitenflügeln für sich mit unterschiedlichen Methoden. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Das ist nochmal das Kunsthaus Tacheles, was 1992 in Berlin besetzt wurde. Auch eine Künstlerinitiative, die versucht hat, sich sozusagen Raum zu nehmen und auch zu halten. Also es sind auch jahrelange Kämpfe, aktuell auch gerade wieder mal räumungsbedroht. Das ist ein autonomes Zentrum in Hamburg, die Rote Flora, das wurde 1989 besetzt, ist heute auch heiß umkämpfter Raum, aktuell räumungsbedroht. Hat sich ein bisschen unterliegt immer einem Wandlungsprozess, war glaube ich mal nach dem großen Skandalfaktor der Besetzung auch mal so ein bisschen in den angehenden Gentrifizierungsprozessen von Hamburg auch mal so ein bisschen so Szeneviertel. Das fand man auch schon ganz schick, das auch mal zu sehen. Zurzeit ist es den Leuten dann jetzt doch zu dreckig, weil es eben zu wenig öffentlichkeitswirksam ist, nicht schön genug. Und der Vorwurf der Stadt an das Zentrum ist eben, es ist zu sehr nach innen gerichtet, zu abgeschlossen. Und da finden keine offenen Kulturveranstaltungen statt oder so. Hier wieder das Gängeviertel, die aktuelle Besetzung einer Künstlerkolonie. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Das ist die Spinnerei, die Baumwollspinnerei in Leipzig. Hier bei der 125-Jahr-Feier mit Angela Merkel. Das Bild gibt den Takt eigentlich auch schon vor. Das ist keine Besetzung, das ist auch eine Künstlerkolonie, sondern das ist ein privat-kommerzieller Raum, der 2001 von der Treuhand abgekauft wurde von den jetzigen Eigentümern und wo sehr gezielt, da waren vorher schon einige Ateliers drin, sehr gezielt Künstler und Galerien eingeladen wurden, sich dort niederzulassen. Die werden auch sehr genau aussortiert, wer da gerade Mehrwert bringt oder nicht. Ist so ein bisschen zweischneidig, also es ist billiger, also im Vergleich zu anderen Städten, billiger Atelierraum tatsächlich. Ich finde ihn so günstig jetzt auch nicht, aber er ist relativ günstig im Vergleich zu anderen Städten. Es werden Leute, also Künstler werden zum Beispiel verpflichtet, dorthin zu ziehen von ihren Galerien. Das ist nicht immer freiwillig. Es gibt das Phänomen, also es war mit dem Erfolg der neuen Leipziger Schule wirklich richtig ein Hotspot des Tourismus. Da sind die Busladungen vorgekarrt worden, da gab es VIP-Shuttles, das ging jetzt aus allen Nähten geplatzt. Also eine sehr erfolgreiche Vermarktung von Kunst. Und als Gegenbeispiel nochmal das Coney Island in Leipzig, das autonome Zentrum dort, was sozusagen in der Tradition des Jugendclubs vom Mittler Jugendheim bis über FDJ Jugendheim heute ein Zentrum von und für linke Jugend-, Sub- und Popkultur. Da gibt es eben viele Veranstaltungen, ist vor allem ein politischer Kommunikationsraum, auch heiß umkämpft, vor allem wenn es um städtische Fördermittel für die Pädagogenstellen, die es dort auch gibt, geht. Da gab es auch einige Kampagnen, wo von Anhängerinnen und Nutzerinnen dieses Gebäudes viel Protest und auch viel Intervention von ausgehen. Ich bin auch fast durch, zwei habe ich noch. Wir arbeiten auch manchmal assoziativ, weshalb wir vom Coney Island in Leipzig nach Coney Island in New York springen. Als Beispiel für Vergnügungspark, man geht raus in die Stadt und auch eine Form von Festivalisierung oder Eventisierung, und das wären vielleicht mögliche Verknüpfungspunkte, wo man mal untersuchen könnte, wie was funktioniert. Das ist mittlerweile relativ runtergekommen. Es gibt jetzt aktuelle Projekte für Stadtförderung. Die Gelder sind genehmigt. Dort soll mit Hilfe von Kreativen ein neues Szeneviertel der Zukunft entstehen. Also Gentrifizierung überall, auch dort. Und als letzten Gegenpunkt das ADC Rio. Das ist ein auch ursprünglich besetztes Haus in New York, was von Künstlern besetzt wurde, was von der Stadt auch so weit gefördert wurde, dass es zum symbolischen Preis von $1 2006 gekauft werden konnte von den Leuten, die das nutzen, unter der Voraussetzung, dass sie es selbst sanieren und dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Also das heißt, also Kunst ja, aber nur wenn es sozusagen wirklich offen ist, der Raum. Das ist also die Vorgeschichte. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Gängeviertel und der Verbindung zwischen Gängeviertel und Spinnerei, also dieser Verbindung zwischen Hamburg und Leipzig, dieser Städteverbindung. Spinnerei als privat-kommerzielles Projekt, erfolgreiches Projekt, auch vom Stadtmarketing sehr gern gesehen. Leipzig als Kunststadt, Leipzig ist eine schrumpfende Stadt, also es gibt auch sonst nicht so viele wirtschaftliche Faktoren, die man herausheben konnte. Mit Neo Rauch und der neuen Leipziger Schule ist das ein Punkt, auf den sich die Stadt gerne und viel bezieht. Man sieht das eben auch an dem Besuch von Angela Merkel. Das ist ein wichtiger Bezugspunkt. Parallel gibt es diese Gängeviertelbesetzung, und zwischen diesen beiden Künstlerkolonien gibt es viel Zusammenhänge. Man hat die Star-Künstler Neo Rauch und Daniel Richter, Neo Rauch in Leipzig, Daniel Richter in Hamburg, die sich auch viel austauschen, die versuchen diesen Prozess der Übersetzung im Gängeviertel zu unterstützen auf ihre Art, weshalb also auch in sämtlichen Medien also die Spinnerei immer als großes Vorbild für das Gängeviertel genannt wird, was mir jetzt nicht die einleuchtendste Alternative wäre, von einer Besetzung und einem privatkommerziellen Raum gleich von einer Gleichsetzung zu sprechen. Da gibt es, also wäre die Überlegung sozusagen, sind es Vereinnahmungsstrategien? Oder welche laufen dort? Als die Besetzung im Gängeviertel aktuell war, gab es, und das geräumt werden sollte, gab es aus Leipzig ein Angebot von der Stadtpolitik, vom Kulturbürgermeister Martin von der Letten, an die Hamburger Künstlerinnen. Wenn sie dort nicht erwünscht wären, Leipzig wäre die Stadt der Kunst, die Stadt mit Platz und die Stadt mit Raum. Und sie würden doch den Hamburger Künstlerinnen gerne Asyl zur Verfügung stellen und Asyl geben und die Hamburger Künstlerinnen temporär aufnehmen. Das ist ein durchaus nett gemeintes Angebot, man muss auch nicht alles gegeneinander ausspielen, was in diesen Prozessen und um die, also die sind mir wichtig zu gucken, sozusagen, was läuft parallel in der Stadt und wem gehört die Stadt und wer kann sie sich nehmen und wer definiert das und welche Prozesse laufen parallel. Und einer ist zum Beispiel häufig vergessen, dass zu der gleichen Zeit in Leipzig eine Diskussion über die Auflösung und Zusammenlegung von Asylbewerberheimen liefen, also von Asylsuchenden, für die in ganz Leipzig, in dieser schrumpfenden Stadt mit irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt mindestens 30-40% Leerstand, kein passendes Objekt gefunden wurde und deshalb vom Stadtrat eine Unterkunft in Systembauweise, was heißt ein Containerlager am Stadtrand, geplant wurde. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, das miteinander in Verbindung zu bringen. Wir haben versucht, in Leipzig damals sozusagen anzuknüpfen an diese Gängeviertel, diese Asyldebatte, für die Künstlerinnen, ob man das nicht miteinander verknüpfen konnte. Es waren auch einige Künstler aus Hamburg da, um sozusagen diesen Versuch in die Stadtpolitik zu intervenieren, miteinander zu verbinden und eben auch den Leuten, also das ist eine andere Frage, die sich da für mich anknüpft, wer kann überhaupt intervenieren? Also ist es möglich für jeden? Also es ist natürlich bei Kampagnen wie Wir fahren alle schwarz, ist es natürlich toll, besser, wenn man es macht, wenn man Papiere besitzt, als wenn man gar keinen hat, dann kann man sich das nämlich nicht leisten. Und so ähnlich ist es ein bisschen, ging es mit dieser Asyldebatte. Da gab es Proteste, da gab es auch Versuche von Interventionen, auch mit Künstlerinnen zusammen, die wurden aber nicht wahrgenommen. Es gibt keine Diskursöffentlichkeit dafür. Während eben die Besetzung des Gängeviertels, also auch in Leipzig, ein Riesenthema war und der Versuch, diese Themen miteinander zu verknüpfen, das hat nicht funktioniert, muss ich dazu sagen. Also die Asylsystembauweisendebatte blieb weitgehend verloren. Aber es gab eben Überlegungen, weil, also es hätte vielleicht nochmal anders sein können, wenn die Hamburger Künstlerinnen tatsächlich gekommen wären, sind sie aber nicht, weil sich in Hamburg eben über diesen positiven Bezug mit Leipzig und dem vielleicht auch stadtmarketing-tauglichen Image von Künstlerkolonie, mit dem sich Hamburg auch anfreunden kann, glaube ich, langfristig. Ja, also die Dringlichkeiten, die sie erledigt hatte. Aber es gab Überlegungen auch von Künstlerinnen zu überlegen, wenn man aus Hamburg kommt und die kriegen diesen Wohnraum zur Verfügung gestellt, dann nutzen wir das Projekt vielleicht auch politisch und versuchen, weiß ich nicht, 200 afghanische Studentinnen oder Menschen einzuladen und die dort leben zu lassen oder so, um sozusagen Diskurse zu schaffen. Und genau, ich würde dann an diesem Punkt aufhören, obwohl ich jetzt eigentlich noch ganz viele andere Verknüpfungen hätte und Fragen, aber das können wir vielleicht später noch machen.
Springe ich einmal kurz vor. Um das sozusagen nochmal zusammenzufassen, wir fragen also auf der ersten Ebene, was sind Interventionen überhaupt, um sozusagen aus diesem rein künstlerischen Selbstverständnis der Intervention in den verschiedenen Disziplinen von Theater bis bildende Kunst sozusagen hinauszukommen, gucken uns da Formen, Materialien, Strategien etc. an, fragen aber dann, wer sind eigentlich die Akteure, wo wollen wir da eine Grenze ziehen, sind die Filipinas auch Interventionisten in den urbanen Raum, für uns natürlich. Politische Akteure sind auch Interventionisten, nicht nur Künstler. Und welche Absichten verfolgen sie dabei? Weil die sich halt manchmal diametral entgegenstehen. Hamburg vom besetzten Haus, Gängeviertel zum Highlight des aktuellen Hamburger Stadtmarketings. Genauso Park Fiction von der Bottom-up-Bürgerbewegung von Künstlern unterstützt als anti-institutionelle Praxis, auch zu einem der Aushängeschilder des aktuellen Hamburger Stadtmarketings. Wer hat welche Absichten und wer entfaltet dabei welche Wirksamkeiten? Wir versuchen das an verschiedenen Standorten, sozusagen in einer historischen Perspektive, das sind diese Bögen, erstmal sozusagen aufzuzeigen und mögliche Verknüpfungslinien zu zeigen. Diese Grafik, die Sie hier sehen, wird nie ein Text von uns, weil das sind sozusagen Forschungsbedarf in, wie viele Städte wären das jetzt, 20 Städte mit wieder etlichen Projekten. Von uns geht es darum, sozusagen dieses andere Modell, wie man Formen von Intervention wahrnehmen könnte, sozusagen darzustellen und dann in der Zeit, die wir haben, sollte eigentlich noch eine Folie kommen, da sieht man es auch, sozusagen verschiedene Fokusse zu setzen, die wir dann in diesen nächsten Jahren genauer untersuchen, um dann diese verschiedenen Verknüpfungen, wie eben angedeutet, aufzuzeigen. Als letztes, was wir noch ein Beispiel, was wir als nächstes machen werden, in dieser Frage, was sind eigentlich Interventionen, haben wir jetzt für Juli nächsten Jahres eine zweitägige Veranstaltung geplant, zusammen mit der Bundeswehrhochschule in Hamburg, wo wir zusammen mit Sozialwissenschaftlern, Künstlern und Militärs den Begriff Intervention diskutieren werden und sehr gespannt sind, wenn Militärs, die in Bosnien und in Afghanistan bekanntlich gerade intervenieren, humanitär und militärisch, Sozialwissenschaftler, die die Wirksamkeit dieser Form von Intervention untersuchen und hinterfragen und Künstler, die in ihrem Selbstverständnis, wie wir alle wissen, auch intervenieren, um wirksam zu sein, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, gemeinsam diskutieren. Daran merken Sie auch, wir haben da einen relativ offenen Prozess und sind selber gespannt, was uns da in den nächsten Jahren an Erkenntnissen begegnen wird. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.